Kapitel 11 – Der Protest der Fürsten. Eines der mächtigsten je für die Reformation abgelegten Bekenntnisse ist der von den christlichen Fürsten Deutschlands 1529 auf dem Reichstag zu Speyer erhobene Protest. Der Mut, die Zuversicht und die Entschiedenheit dieser frommen Männer sicherten für die Zukunft Glaubens- und Gewissensfreiheit. Wegen dieses Protestes hießen die Anhänger des evangelischen Glaubens fortan Protestanten. Die Grundsätze ihres Protestes sind der wesentliche Inhalt des Protestantismus. Ein dunkler und drohender Tag war für die Reformation angebrochen. Der Erlass von Worms hatte Luther für vogelfrei erklärt und die Verbreitung des evangelischen Glaubens untersagt. Doch beließ man es im Reiche bei einer religiösen Duldung. Die göttliche Vorsehung hatte die der Wahrheit feindlichen Mächte im Zaum gehalten. Wohl war Karl V. entschlossen, die Reformation auszurotten. So oft er aber die Hand zum Streich erhob, zwangen ihn immer wieder besondere Umstände, davon abzustehen. Mehrmals schien der unmittelbare Untergang aller Gegner Roms unausbleiblich. Doch im verhängnisvollen Augenblick erschien das türkische Heer an der Ostgrenze oder der König von Frankreich, ja sogar der Papst selbst, neidisch auf die zunehmende Größe des Kaisers, zogen gegen diesen in den Krieg. Dadurch wurde inmitten der Streitigkeiten der Völker der Reformation die Gelegenheit geboten, sich innerlich zu festigen und auch auszubreiten. Schließlich hatten jedoch die katholischen Fürsten ihre Zwistigkeiten beigelegt, um nun gemeinsame Sache wieder die Reformatoren machen zu können. Der Reichstag zu Speyer im Jahre 1526 hatte jedem Staat völlige Freiheit in Religionssachen zugebilligt bis zur Einberufung eines allgemeinen Konzils. Doch kaum waren die Gefahren, unter denen diese günstige Lage gesichert wurde, vorüber, so berief der Kaiser 1529 einen weiteren Reichstag nach Speyer, um die Ketzerei zu vernichten. Die Fürsten sollten womöglich durch friedliche Mittel dahin gebracht werden, Stellung gegen die Reformation zu nehmen. Sollten diese nichts fruchten, so wollte der Kaiser zum Schwert greifen. Die päpstlich Gesinnten stellten sich in gehobener Stimmung zahlreich in Speyer ein und legten ihre Feindseligkeit gegen die Reformation und ihre Gönner offen an den Tag. Melanchthon schilderte die Lage: Wir sind ein Fluch und Kehricht aller Welt, aber Christus wird das arme Volk ansehen und retten. Den evangelischen Fürsten, die dem Reichstag beiwohnten, war es sogar untersagt, das Evangelium auch nur in ihren Wohnungen predigen zu lassen. Aber das Volk von Speyer dürstete nach dem Worte Gottes und ungeachtet des Verbotes strömten Tausende zu den Gottesdiensten, die noch immer in der Kapelle des Kurfürsten von Sachsen abgehalten wurden. Dies beschleunigte die Entscheidung. Eine kaiserliche Botschaft zeigte dem Reichstag an, dass, da der Gewissensfreiheit gewährende Beschluss zu großen Unordnungen Anlass gegeben habe, der Kaiser fordere, ihn für null und nichtig zu erklären. Diese willkürliche Handlung erregte die Entrüstung und Bestürzung der evangelischen Christen. Einer sagte: Christus ist wieder in den Händen von Kaiphas und Pilatus. Die Römlinge wurden immer heftiger. Ein von blindem Eifer ergriffener Päpstlicher erklärte: Die Türken sind besser als die Lutheraner, denn die Türken beobachten das Fasten und diese verletzen es. Man darf eher die Schrift als die alten Irrtümer der Kirche verwerfen. Melanchthon schrieb über Faber: Täglich schleuderte er in seinen Predigten einen neuen Pfeil gegen die Evangelischen. Die religiöse Duldung war gesetzlich eingeführt worden, und die evangelischen Staaten waren entschlossen, sich diesem Eingriff in ihre Rechte zu widersetzen. Luther, der noch immer unter dem durch das Edikt von Worms auferlegten Reichsbann stand, durfte in Speyer nicht zugegen sein. Aber seine Stelle wurde durch seine Mitarbeiter und die Fürsten, die Gott erweckt hatte, um seine Sache bei diesem Anlass zu verteidigen, ausgefüllt. Der edle Friedrich von Sachsen, Luthers früherer Beschützer, war gestorben. Aber auch Herzog Johann, sein Bruder, der ihm auf dem Thron folgte, hatte die Reformation freudig begrüßt. Und während er ein Feind des Friedens war, legte er in allen Dingen, die dem Vorteil des Glaubens dienten, große Tatkraft und Mut an den Tag. Die Priester verlangten, dass die Staaten, welche die Reformation angenommen hatten, sich der römischen Gerichtsbarkeit bedingungslos unterwerfen sollten. Die Reformatoren auf der anderen Seite machten die Freiheit geltend, die ihnen früher gewährt worden war. Sie konnten nicht einwilligen, dass Rom jene Länder, die das Wort Gottes mit so großer Freude aufgenommen hatten, unter seine Herrschaft bringe. Man schlug schließlich vor, das Edikt von Worms solle dort streng gehandhabt werden, wo die Reformation noch nicht Fuß gefasst hätte, wo man aber davon abgewichen und wo dessen Einführung ohne Volksaufruhr nicht möglich sei, solle man wenigstens nicht weiter reformieren, keine Streitfragen verhandeln, die Messe nicht verbieten, keinen Katholiken zum Luthertum übertreten lassen. Dieser Vertrag wurde zur großen Genugtuung der päpstlichen Priester und Prälaten vom Reichstag genehmigt. Falls diese Maßregel Gesetzeskraft erhielt, so konnte sich die Reformation weder weiter ausbreiten, wo sie noch nicht war, noch wo sie bestand, festen Boden gewinnen. Die Redefreiheit wurde dadurch verboten. Keine Bekehrungen wurden gestattet. Von den Freunden der Reformation wurde verlangt, sich diesen Einschränkungen und Verboten ohne weiteres zu unterwerfen. Die Hoffnung der Welt schien dem Erlöschen nahe. Die Wiederherstellung der römischen Hierarchie musste die alten Missbräuche hervorrufen, und leicht konnte eine Gelegenheit gefunden werden, das so stark erschütterte Werk durch Schwärmerei und Zwiespalt vollends zu vernichten. Als die evangelische Partei zur Beratung zusammentrat, blickte man sich bestürzt an. Von einem zum anderen ging die Frage, was ist zu tun? Gewaltige Folgen für die Welt standen auf dem Spiel. Sollten die Leiter der Reformation nachgeben und das Edikt annehmen? Wie leicht hätten die Reformatoren in diesem entscheidenden Augenblick, der in der Tat außerordentlich wichtig war, sich dazu entscheiden können, eine verkehrte Richtung anzunehmen. Wie viele glaubhafte Vorwände und annehmbare Gründe für ihre Unterwerfung hätten sich finden lassen? Den lutherisch gesinnten Fürsten war die freie Ausübung ihres Glaubens zugesichert. Dieselbe Begünstigung erstreckte sich auf alle diejenigen ihrer Untertanen, die, noch ehe die Maßregeln getroffen wurden, die reformierte Lehre angenommen hatten. Sollte sie dies nicht zufriedenstellen? Wie vielen Gefahren würde man durch eine Unterwerfung ausweichen? Doch auf welch unbekannte Wagnisse und Kämpfe würde der Widerstand sie treiben? Wer weiß, welche Gelegenheit die Zukunft bieten mag. Lasset uns den Frieden annehmen. Lasset uns den Ölzweig ergreifen, den uns Rom entgegenhält, und die Wunden Deutschlands schließen. Mit derartigen Beweisgründen hätten die Reformatoren sich bei der Verfolgung einer Laufbahn, die unvermeidlich bald darauf den Umsturz ihrer Sache zur Folge gehabt hätte, rechtfertigen können. Glücklicherweise erkannten sie den Grundsatz, auf dem diese Anordnung beruhte, und handelten im Glauben. Was war dieser Grundsatz? Es war das Recht Roms, das Gewissen zu zwingen und eine freie Untersuchung zu untersagen. Sollten sie selbst aber und ihre protestantischen Untertanen sich nicht der Religionsfreiheit erfreuen? Ja, als eine Gunst, die in der Anordnung besonders vorgesehen war, nicht aber als ein Recht. In allem, was in diesem Abkommen nicht einbegriffen war, sollte der herrschende Grundsatz der Autorität maßgebend sein. Das Gewissen wurde nicht berücksichtigt. Rom war der unfehlbare Richter, und ihm muss man gehorchen. Die Annahme der vorgeschlagenen Anordnung wäre ein tatsächliches Zugeständnis gewesen, dass die Religionsfreiheit auf das protestantische Sachsen beschränkt werden müsse. Was aber die übrige Christenheit angehe, so seien freie Untersuchung und das Bekenntnis des reformierten Glaubens Verbrechen, die mit Kerker und Scheiterhaufen geahndet werden müssen. Dürfen Sie der örtlichen Beschränkung der Religionsfreiheit beistimmen, dass man verkündige, die Reformation habe ihren letzten Anhänger gewonnen, ihren letzten Fußbreit erobert? Und sollte dort, wo Rom zu dieser Stunde sein Zepter schwang, seine Herrschaft ständig aufgerichtet bleiben, hätten die Reformatoren sich rein erklären können von dem Blut jener Hunderte und Tausende, die in Ausführung dieser Anordnung ihr Leben in päpstlichen Ländern opfern müssten? Dies hieße, in jener höchst verhängnisvollen Stunde die Sache des Evangeliums und die Freiheit der Christenheit zu verraten. Lieber wollten sie alles, selbst ihre Länder, ihre Kronen, ihr Leben opfern. Wir verwerfen diesen Beschluss, sagten die Fürsten. In Gewissensangelegenheiten hat die Mehrzahl keine Macht. Die Abgesandten erklärten, das Dekret von 1526 hat den Frieden im Reich gestiftet. Hebt man es auf, so heißt das, Deutschland in Hader und Zank zu stürzen. Der Reichstag hat keine weitere Befugnis als die Aufrechthaltung der Glaubensfreiheit bis zu einem Konzil. Die Gewissensfreiheit zu schützen ist die Pflicht des Staates und dies ist die Grenze seiner Machtbefugnis in Sachen der Religion. Jede weltliche Regierung, die versucht, mittels der Staatsgewalt religiöse Gebräuche zu regeln oder einzuschärfen, opfert gerade den Grundsatz, für den die evangelischen Christen in so edler Weise kämpften. Die Päpstlichen beschlossen, das, was sie frechen Trotz nannten, zu unterdrücken. Sie begannen mit Versuchen, unter den Anhängern der Reformation Spaltungen zu verursachen und alle, die sich nicht offen für sie erklärt hatten, einzuschüchtern. Die Vertreter der freien Reichsstädte wurden schließlich vor den Reichstag geladen und aufgefordert zu sagen, ob sie auf die Bedingungen des Vorschlags eingehen wollten. Sie baten um Frist, aber umsonst. Als sie auf die Probe gestellt wurden, schloss sich beinahe die Hälfte von ihnen den Reformatoren an. Diejenigen, die sich auf diese Weise weigerten, die Gewissensfreiheit und das Recht des persönlichen Urteils zu opfern, wussten wohl, dass ihre Stellung sie künftigen Tadel, Verurteilung und Verfolgung aussetzen würde. Einer der Abgeordneten sagte, »Das ist die erste Probe, bald kommt die zweite, das Wort Gottes widerrufen oder brennen.« König Ferdinand, der Stellvertreter des Kaisers auf dem Reichstag, sah, dass das Dekret ernstliche Spaltungen hervorrufen würde, falls die Fürsten nicht veranlasst werden könnten, es anzunehmen und zu unterstützen. Er versuchte es deshalb mit der Überredungskunst, wohlwissend, dass die Anwendung von Gewalt solche Männer nur umso entschiedener machen würde. Er bat die Fürsten um Annahme des Dekrets, für welchen Schritt der Kaiser ihnen großen Dank wissen würde. Aber diese treuen Männer anerkannten eine Autorität über derjenigen irdischer Herrscher und sie antworteten ruhig, »Wir gehorchen dem Kaiser in allem, was zur Erhaltung des Friedens und zur Ehre Gottes dienen kann.« In Gegenwart des Reichstages kündigte der König schließlich an, dass die Resolution bald als kaiserliches Dekret abgefasst werden sollte und sie müssten sich der Mehrzahl unterwerfen. Als er dies gesagt hatte, zog er sich aus der Versammlung zurück und gab so den Protestanten keine Gelegenheit zur Beratung oder zur Antwort. Sie schickten eine Deputation an den König ab und baten ihn zurückzukommen, umsonst. Auf ihre Vorstellungen antwortete er einfach, die Artikel sind beschlossen, man muss sich unterwerfen. Die kaiserliche Partei war überzeugt, dass die christlichen Fürsten der Heiligen Schrift anhängen würden, da sie über menschlichen Lehren und Vorschriften stehe. Und sie wussten, dass die Annahme dieses Grundsatzes am Ende das Papsttum stürzen würde. Aber wie Tausende seit ihrer Zeit, indem sie nur auf das Sichtbare schauten, schmeichelten sie sich, dass die Schwäche auf der Seite der Reformation sei, während die Stärke beim Kaiser und beim Papste liege. Hätten sich die Reformatoren einzig auf ihre menschliche Macht verlassen, so wären sie so hilflos gewesen, wie die Päpstlichen vermuteten. Aber obwohl gering an Zahl und uneins mit Rom, waren sie doch stark. Vielmehr appellierten sie vom Beschluss des Reichstags an Gottes Wort, von Kaiser Karl an Jesus Christus, den König aller Könige, den Herrn aller Herren. Da Ferdinand sich geweigert hatte, ihre gewissenhaften Überzeugungen zu berücksichtigen, beschlossen die Fürsten, seine Abwesenheit nicht zu beachten, sondern ihren Protest ohne Verzug vor die Nationalversammlung zu bringen. Es wurde deshalb eine feierliche Erklärung entworfen und im Reichstag unterbreitet. Wir protestieren durch diese Erklärung vor Gott, unserem einigen Schöpfer, Erhalter, Erlöser und Seligmacher, der einst uns richten wird, und erklären vor allen Menschen und Kreaturen, dass wir für uns und die unsrigen in keiner Weise dem vorgelegten Dekret beipflichten oder beitreten und allen den Punkten, die Gott seinem heiligen Worte, unserem guten Gewissen, unserer Seligkeit zuwiderlaufen. Wie sollten wir das Edikt billigen und dadurch erklären, dass wenn der allmächtige Gott einen Menschen zu seiner Erkenntnis beruft, dieser Mensch nicht die Freiheit hat, diese Erkenntnis anzunehmen? Da nur die Lehre, die Gottes Wort gemäß ist, gewiss genannt werden kann, da der Herr eine andere zu lehren verbietet, da jeder Text der Heiligen Schrift durch deutlichere Stellen derselben ausgelegt werden soll, da dieses heilige Buch in allem, was dem Christen Not tut, leicht verständlich ist und das Dunkel zu zerstreuen vermag. So sind wir mit Gottes Gnade entschlossen, allein die Predigt des göttlichen Wortes, wie es in den biblischen Büchern des Alten und Neuen Testaments enthalten ist, lauter und rein und nichts, was da wider ist, aufrechtzuhalten. Dieses Wort ist die einige Wahrheit, die alleinige Richtschnur aller Lehre und alles Lebens und kann nicht fehlen noch trügen. Wer auf diesen Grund baut, besteht gegen alle Mächte der Hölle. Alle Menschentorheit, die sich da widerlegt, verfällt vor Gottes Angesicht. Deshalb verwerfen wir das Joch, das man uns auflegt. Wir hoffen, Ihre kaiserliche Majestät werde als ein christlicher Fürst, der Gott vor allen Dingen liebt, in unserer Sache verfahren und erklären uns bereit, ihm, wie euch, gnädige Herren, alle Liebe und allen Gehorsam zu erzeigen, was unsere gerechte und gesetzliche Pflicht ist. Ein tiefer Eindruck wurde auf den Reichstag gemacht. Die Mehrzahl wurde ob der Kühnheit der Protestierenden mit Erstaunen und Bestürzung erfüllt. Die Zukunft erschien ihnen stürmisch und ungewiss. Uneinigkeit, Streit und Blutvergießen schienen unvermeidlich. Die Protestanten aber, von der Gerechtigkeit ihrer Sache überzeugt und sich auf den Arm des Allmächtigen verlassen, blieben fest und mutig. Die in dieser berühmten Protestation ausgesprochenen Grundsätze sind der wesentliche Inhalt des Protestantismus. Die Protestation tritt gegen zwei menschliche Missbräuche in Glaubenssachen auf, gegen die Einmischung der weltlichen Macht und gegen die Willkür des Klerus. Sie setzt an die Stelle der weltlichen Behörde die Macht des Gewissens und an die Stelle des Klerus die Autorität des Wortes Gottes. Der Protestantismus erkennt die weltliche Gewalt in göttlichen Dingen nicht an und sagt wie die Apostel und Propheten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ohne Karls des Fünften Krone anzutasten, hält er die Krone Jesu Christi aufrecht und noch weitergehend stellt er den Satz auf, dass alle Menschenlehre den Aussprüchen Gottes untergeordnet sein soll. Die Protestierenden hatten ferner ihr Recht geltend gemacht, ihre religiösen Überzeugungen von Wahrheit frei auszusprechen. Sie wollten das, was das Wort Gottes lehrt, nicht nur glauben und befolgen, sondern auch lehren, und sie stellten das Recht der Priester oder Behörden, sich einzumischen, in Abrede. Der Protest zu Speyer war ein feierliches Zeugnis gegen religiöse Unduldsamkeit und eine Behauptung des Rechtes aller Menschen, Gott nach der Vorschrift ihres eigenen Gewissens zu verehren. Die Erklärung war abgegeben. Sie war in das Gedächtnis von Tausenden geschrieben und in die Bücher des Himmels eingetragen worden, wo keine menschliche Anstrengung sie auslöschen konnte. Das ganze evangelische Deutschland nahm den Protest als Ausdruck seines Glaubens an. Überall erblickten die Menschen in dieser Erklärung den Anfang einer neuen und besseren Zeit. Einer der Fürsten sagte den Protestanten in Speyer: Der allmächtige Gott, der euch die Gnade verliehen, ihn kräftig, frei und furchtlos zu bekennen, bewahre euch in dieser christlichen Standhaftigkeit bis zum Tage des Gerichts. Hätte die Reformation nach einem erfolgreichen Anfang eingewilligt, sich nach den Umständen zu richten, um sich die Gunst der Welt zu erwerben, so wäre sie Gott und sich selbst untreu gewesen und hätte auf diese Weise ihren eigenen Untergang bewirkt. Die Erfahrung jener edlen Reformatoren enthält eine Lehre für alle nachfolgenden Zeiten. Satans Art und Weise, gegen Gott und sein Wort zu wirken, hat sich nicht verändert. Er ist noch immer ebenso sehr dagegen, dass die Heilige Schrift zum Führer des Lebens gemacht wird, wie er es im 16. Jahrhundert war. Heutzutage schweift man weit von ihren Lehren und Vorschriften ab und eine Rückkehr zum protestantischen Grundsatz, die Bibel und nur die Bibel als Regel des Glaubens und der Pflicht, ist notwendig. Satan wirkt noch immer mit allen Mitteln, über die er verfügt, um die Religionsfreiheit zu vernichten. Die Macht, die die Protestierenden in Speyer verwarfen, suchten nun mit erneuerter Kraft die verlorene Oberherrschaft wiederherzustellen. Das gleiche unwandelbare Festhalten am Worte Gottes, das sich in jener Entscheidungsstunde der Reformation bekundete, ist die einzige Hoffnung für eine Reform der Gegenwart. Die Protestanten erkannten Anzeichen der Gefahr. Es gab aber auch Zeichen, dass die göttliche Hand ausgestreckt war, um die Getreuen zu beschützen. Kurz vorher hatte Melanchthon seinen Freund Simon Grineus rasch durch die Stadt an den Rhein geführt mit der Bitte, sich übersetzen zu lassen. Als dieser über das hastige Drängen erstaunt war, erzählte ihm Melanchthon eine ernste, würdige Greisengestalt, die er nicht gekannt, sei ihm entgegengetreten mit der Nachricht, Ferdinand habe Häscher abgeschickt, um den Grineus zu verhaften. Am Tage hatte sich Grineus über eine Predigt Fabers, eines führenden katholischen Gelehrten, entrüstet. Nach der Predigt machte er ihm Vorhaltungen darüber und bat ihn, die Wahrheit nicht länger zu bekämpfen. Faber hatte seinen Zorn nicht merken lassen, aber sich gleich zum König begeben und von diesem einen Haftbefehl gegen den unbequemen Heidelberger Professor erwirkt. Melanchthon glaubte fest, Gott habe einen Engel vom Himmel gesandt, um seinen Freund zu retten. Er blieb am Rhein stehen, bis der Fluss zwischen ihm und seinen Verfolgern war, und als er ihn am entgegengesetzten Ufer angekommen sah, rief er: Endlich ist er denen entrissen, die nach dem Blute der Unschuldigen dürsten. Nach Haus zurückgekehrt, erfuhr Melanchthon, dass man unterdessen nach Grineus in dessen Wohnung gesucht hatte. Die Reformation sollte vor den Gewaltigen dieser Erde zu noch größerer Bedeutung gelangen. Den evangelischen Fürsten war von König Ferdinand Gehör versagt worden. Es sollte ihnen aber eine Gelegenheit geboten werden, ihre Sache in Gegenwart des Kaisers und der gesamten Würdenträger des Staates und der Kirche vorzulegen. Um den Zwiespalt, der das Reich beunruhigte, beizulegen, rief Karl V. im folgenden Jahr nach dem Protest von Speyer zu Augsburg einen Reichstag zusammen und gab bekannt, dass er die Absicht habe, persönlich den Vorsitz zu führen. Dorthin wurden die Leiter der Protestanten vorgeladen. Angesichts der drohenden Gefahren stellten die Gönner der Reformation ihre Sache Gott anheim und gelobten, am Evangelium festzuhalten. Der Kurfürst von Sachsen wurde von seinen Räten gedrängt, nicht auf dem Reichstag zu erscheinen. Denn der Kaiser verlangte nur die Anwesenheit der Fürsten, um sie in eine Falle zu locken. Es sei ein Wagnis, sich mit einem so mächtigen Feinde in dieselben Mauern einzuschließen. Doch andere erklärten hochherzig, die Fürsten sollen Mut haben und Gottes Sache werde gerettet. Luther sagte, Gott ist treu und wird uns nicht lassen. Der Kurfürst und sein Gefolge begaben sich auf den Weg nach Augsburg. Alle kannten die Gefahren, die ihm drohten, und viele gingen mit düsteren Blicken und beunruhigten Herzens einher. Doch Luther, der sie bis Coburg begleitete, belebte ihren sinkenden Glauben aufs Neue, indem er ihnen das auf jener Reise geschriebene Lied »Ein feste Burg ist unser Gott« vorsang. Manche bange Ahnung wurde verscheucht, manches schwere Herz beim Schall des begeisternden Liedes erleichtert. Die reformierten Fürsten hatten beschlossen, eine Darlegung ihrer Ansichten in systematischer Zusammenstellung mit Beweisstellen aus der Heiligen Schrift auszuarbeiten, um sie dem Reichstag vorzulegen. Und die Aufgabe dieser Bearbeitung wurde Luther, Melanchthon und ihren Gefährten übertragen. Das auf diese Weise hergestellte Glaubensbekenntnis wurde von den Protestanten als eine Darstellung ihres Glaubens angenommen und sie versammelten sich, um dem wichtigen Schriftstück ihre Unterschriften beizufügen. Es war eine ernste Zeit der Prüfung. Die Reformatoren waren ängstlich darauf bedacht, dass ihre Sache nicht mit politischen Fragen verwechselt wäre. Sie fühlten, dass die Reformation keinen anderen Einfluss ausüben sollte, als den, der vom Worte Gottes ausgeht. Als die christlichen Fürsten vortraten, um die Konfession zu unterzeichnen, trat Melanchthon dazwischen und sprach, »Die Theologen, die Diener Gottes, müssen das vorlegen, und das Gewicht der Großen der Erde muss man für andere Dinge aufsparen.« »Gott gebe«, antwortete Johann von Sachsen, »dass ihr mich nicht ausschließet. Ich will tun, was recht ist, unbekümmert um meine Krone. Ich will den Herrn bekennen. Das Kreuz Jesu Christi ist mehr wert als mein Kurhut und mein Hermelin.« Als er dies gesagt, schrieb er seinen Namen nieder. Ein anderer Fürst sprach, als er die Feder ergriff, »Wo es um die Ehre meines Herrn Jesus Christus geht, bin ich bereit, Gut und Leben aufzugeben. Ehe ich eine andere Lehre als die, die in der Konfession enthalten ist, annehme, will ich lieber Land und Leute aufgeben, um mit dem Stabe in der Hand aus meiner Väterheimat auswandern.« Derart war der Glaube und die Unerschrockenheit dieser Gottesmänner. Die festgesetzte Zeit, vor dem Kaiser zu erscheinen, kam. Karl V., auf seinem Thron sitzend, umgeben von den Kurfürsten und Fürsten, schenkte den protestantischen Reformatoren Gehör. Das Bekenntnis ihres Glaubens wurde verlesen. In jener erhabenen Versammlung wurden die Wahrheiten des Evangeliums klar dargelegt und die Irrtümer der päpstlichen Kirche bloßgestellt. Mit Recht ist jener Tag als der größte der Reformation, einer der schönsten in der Geschichte des Christentums und der Menschheit. Nur wenige Jahre waren vergangen, seit der Mönch von Wittenberg in Worms allein vor dem Reichstag gestanden hatte. Nun standen an seiner Stelle die edelsten und mächtigsten Fürsten des Kaiserreichs. Es war Luther untersagt worden, in Augsburg zu erscheinen, aber er war mit seinen Worten und Gebeten zugegen gewesen. »Ich bin über alle Maßen froh«, schrieb er, »dass ich bis zu der Stunde gelebt habe, in der Christus durch solche Bekenner vor solcher Versammlung in einem herrlichen Bekenntnisse verkündigt worden ist. Hierin ist erfüllt, was die Schrift sagt, ich rede von deinen Zeugnissen vor Königen.« Psalm 119, 46. In den Tagen Pauli war das Evangelium, um deswillen er in Gefangenschaft war, auf diese Weise vor die Fürsten und Edlen der kaiserlichen Stadt gebracht worden. So wurde bei diesem Anlass das, was der Kaiser auf der Kanzel zu predigen untersagt hatte, im Palast verkündigt, was von vielen angesehen worden war, als sei es sogar für die Dienerschaft unpassend anzuhören wurde nun von den Herrschern und Herren des Reiches mit Verwunderung vernommen. Könige und große Männer waren die Zuhörer, gekrönte Fürsten die Prediger, und die Predigt war die königliche Wahrheit Gottes. Ein Zeitgenosse, Matthäus, sagte, seit den Aposteln habe es kein größer und höher Werk gegeben. Was die Lutheraner vorgelesen haben, ist wahr. Es ist die reine Wahrheit. Wir können es nicht leugnen, erklärte ein päpstlicher Bischof. Könntet ihr das vom Kurfürsten abgefasste Bekenntnis mit guten Gründen widerlegen? Fragte ein anderer, den Dr. Eck. Nicht mit den Schriften der Apostel und Propheten, antwortete Dr. Eck, aber wohl mit denen der Väter und Konzilien. Also sind die Lutheraner, entgegnete der Fragende, in der Schrift und wir daneben. Einige der Fürsten Deutschlands waren für den reformierten Glauben gewonnen worden. Der Kaiser selbst erklärte, dass die protestantischen Artikel die reine Wahrheit seien. Die Konfession wurde in viele Sprachen übersetzt und in ganz Europa verbreitet, und sie ist in den nachfolgenden Geschlechtern von Millionen als Ausdruck ihres Glaubens angenommen worden. Gottes treue Bauleute arbeiteten nicht allein. Während sie es mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel, Epheser 6,12, die sich gegen sie verbanden, zu tun hatten, verließ der Herr sein Volk nicht. Wären ihre Augen geöffnet gewesen, so hätten sie ebenso deutliche Beweise der Gegenwart und Hilfe Gottes gesehen, wie sie den Propheten vor alters gewährt wurde. Als Elisas Knecht seinen Meister auf das sie umgebende feindliche Heer aufmerksam machte, das jede Gelegenheit zum Entrinnen abschnitt, betete der Prophet, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. 2. Könige 6, Vers 17. Und siehe, der Berg war voll Kriegswagen und feuriger Rosse. Das Heer des Himmels stand da, um den Mann Gottes zu beschützen. So bewachten auch die Engel die Arbeiter in der Sache der Reformation. Einer der von Luther am entschlossensten behaupteten Grundsätze war, dass bei Unterstützung der Reformation keine Zuflucht zur weltlichen Macht genommen werden sollte und dass keine Forderung an ihre Waffen gestellt werden sollte, um sie zu verteidigen. Er freute sich, dass das Evangelium von Fürsten des Reiches bekannt worden war. Doch als sie vorschlugen, sich in einem Verteidigungsbund zu vereinen, wollte Luther die evangelische Lehre nur von Gott allein verteidigt wissen. Je weniger die Menschen sich darein einmischen, desto herrlicher werde Gottes Dazwischenkunft sich offenbaren. Alle Umtriebe, wie die beabsichtigten, deuteten ihm auf feige Ängstlichkeit und strafbares Misstrauen. Als mächtige Feinde sich vereinten, um den reformierten Glauben zu Fall zu bringen und sich tausende von Schwertern gegen ihn zu erheben schienen, schrieb Luther, Satan lässt seine Wut aus, gottlose Pfaffen verschwören sich, man bedroht uns mit Krieg. Er mahne das Volk weiter zu kämpfen vor Gottes Thron mit Glauben und Gebet, so dass unsere Feinde vom Geiste Gottes besiegt zum Frieden gezwungen werden. Das Erste, was Not tut, die erste Arbeit ist das Gebet. Angesichts der Schwerter und der Wut Satans hat das Volk nur eins zu tun, es muss beten. Wiederum, bei einem späteren Anlass, auf den von den protestantischen Fürsten beabsichtigten Bund Bezug nehmend, erklärte Luther, dass die einzige in diesem Streite anzuwendende Waffe das Schwert des Geistes sei. Er schrieb an den Kurfürsten von Sachsen, »Wir mögen in unserem Gewissen solch Verbündnis nicht billigen. Wir möchten lieber 10-mal tot sein, denn solche Genossen haben, dass unser Evangelium sollte Ursache gewesen sein einiges Bluts. Wir sollen wie die Schlachtschafe gerechnet sein. Es muss ja Christi Kreuz getragen sein. Euer kurfürstliche Gnaden seien getrost und unerschrocken. Wir wollen mit Beten mehr ausrichten, denn sie mit all ihrem Trotzen. Allein, dass wir unsere Hände rein von Blut behalten und wo der Kaiser mich und die anderen forderte, so wollen wir erscheinen. Euer kurfürstliche Gnaden soll weder meinen noch eines anderen Glauben verteidigen, sondern ein jeder soll auf sein eigen Pfarr glauben. Aus dem Gebetskämmerlein kam die Macht, die in der großen Reformation die Welt erschütterte. Dort setzten die Knechte Gottes mit heiliger Ruhe ihre Füße auf den Felsen seiner Verheißungen. Während des Kampfes in Augsburg verfehlte Luther nicht, täglich 3 Stunden dem Gebet zu widmen, und zwar zu einer Zeit, die dem Studium am günstigsten gewesen wäre. In der Zurückgezogenheit seiner Kammer konnte man ihn seine Seele in Worten vor Gott ausgießen hören, mit solchem Glauben und Vertrauen, als ob er mit seinem Freund und Vater rede. »Ich weiß«, sagte der Reformator, »dass du unser Vater und unser Gott bist, dass du die Verfolger deiner Kinder zerstreuen wirst, denn du selbst bist mit uns in der Gefahr. Diese ganze Sache ist dein, nur weil du sie gewollt hast, haben wir sie unternommen. Schütze du uns, o Herr!« An Melanchthon, der unter der Last der Sorge und Furcht niedergedrückt war, schrieb er: »Gnade und Friede in Christus. In Christus sage ich, nicht in der Welt. Amen. Ich hasse deine Besorgnisse, die dich, wie du schreibst, verzehren gewaltig. Wenn die Sache falsch ist, so wollen wir widerrufen. Wenn sie gerecht ist, weshalb machen wir den, der uns ruhig schlafen heißt, bei so vielen Verheißungen zum Lügner? Christus entzieht sich nicht der Sache der Gerechtigkeit und Wahrheit. Er lebt und regiert, und welche Angst können wir noch haben?« Gott hörte das Schreien seiner Diener. Er gab den Fürsten und Predigern Gnade und Mut, die Wahrheit den Herrschern der Finsternis dieser Welt gegenüber zu behaupten. Es sagt der Herr: »Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden.« 1. Petrus 2, Vers 6. Die protestantischen Reformatoren hatten auf Christus gebaut, und die Pforten der Hölle konnten sie nicht überwältigen.